Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
Podcast Brudi.
Ich bin in Frankfurt groß geworden, das heißt, ich habe sowieso Kontakt mit ganz vielen Persönlichkeiten und Menschen aller Couleur schon immer gehabt quasi. Und es war nie so, dass sich das ja dadurch geändert hat. Sondern ich glaube, das funktioniert so gut, weil ich diese Grundhaltung einfach habe. So, und mich grundsätzlich erstmal mit jedem unterhalten kann.
Seitdem hier stationierte Army-Soldaten, die damals noch neue Kultur importieren, ist Simon Telz Teil der Frankfurter Hip-Hop-Szene. Mittlerweile moderiert er die wöchentlich erscheinende Deutschrap-Sendung UFM featuring FlexFM und bekommt von Künstlern wie Sido, Contra K oder UU Komplimente für die beste Anmoderation ever. In Podcast Brudi Nummer 21 sprechen wir über die Entwicklung der Frankfurter Club- und Medienlandschaft, den Arbeitsaufwand für die Produktion einer Sendung und die Kunst, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten tiefgehende Gespräche zu führen.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 21. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, den Recherchekönig von UFM FlexFM, Sime.
Servus, mein Lieber.
Wie geht es dir?
Alles gut. Freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, let's go, würde ich sagen. Ich habe ja schon gesehen, viele schöne, bekannte Gesichter oder Namen waren ja auch schon bei dir. Von Kitsune über Baby Shoe bis Emanuel.
Jawohl.
Deswegen freue ich mich sehr über die Einladung.
Schön, dass du hier bist. Und da hast du auch direkt schon einen guten Namen gedroppt, die Shoe. Das Älteste, was ich über dich im Internet gefunden habe, war tatsächlich in einem Promo-Video von ihr von vor 10 Jahren. Da warst du und Jakob. Mhm. Also hallo, wir sind Simon und Jakob. Kommt bitte zur Party. Mhm. Das ist 10 Jahre her.
Krass.
Das heißt, du bist schon länger in der Frankfurter Hip-Hop-Szene unterwegs und nicht erst, seitdem es die Sendung gibt.
Oh, nein. Die Sendung ist tatsächlich eher so das Ende, nicht das Ende, aber auf jeden Fall weit in der Zukunft angefangen hat. Ich gehe weg, seitdem ich 14 bin oder 15, sowas, und bewege mich in Clubs, in der Nachtszene. Und von damals, die ganz alten wissen noch, Opiumzeiten mit legendären Partys, Cookies und Co. Und seitdem eigentlich tatsächlich. Deswegen, es sind jetzt schon, du hast jetzt ein Video gefunden, was 10 Jahre alt ist, aber es geht ein bisschen weiter zurück.
Okay. Das heißt, du bist hier in Frankfurt geboren und
Ich bin geboren in Frankfurt. Habe kurzzeitig mal einen kleinen Fremdgeher gehabt, wo ich außerhalb der Stadt gewohnt habe, aber auch nur so halb. Im Endeffekt Frankfurt durch und durch.
Okay, Frankfurter Bub. Nice. In deiner Bio ist ein Hinweis auf die USA zu finden. Mhm. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, bist du irgendwie zur Hälfte Ami, zur Hälfte Deutscher?
Genau, ich bin zur Hälfte Ami, zur Hälfte Deutsch. Mein Vater ist Afroamerikaner, kommt aus Ohio eigentlich, ist aber schon seit über 30 Jahren in Deutschland, freiberuflicher Musiker, spielt Schlagzeug und Klavier.
Nice.
Und genau, meine Mom ist Deutsch, bin aber mit meiner Mom aufgewachsen. Und habe aber ein gutes Verhältnis an sich zu meinem Dad. Der ist aber dadurch, dass er freiberuflicher Musiker ist, viel unterwegs, aktuell auch in den USA drüben. Mhm. Und bei seiner Familie, bei seiner Schwester in DC. Und genau, daher kommen die Wurzeln quasi. Aber halt auch schon immer groß geworden mit USA, also allein mit der Mucke. So,
ja.
Halt, ne? Also hat es angefangen, ich glaube, keine Ahnung. Als die Pop-Phase quasi, die glaube ich jeder Teenie irgendwann mal hatte, quasi so ein bisschen durch war, ganz kurz, waren dann die ersten Alben. Also ich kann mich erinnern, mein erstes Konzert war Outkast, IT Aliens, in der alten Butch Cup.
Das war mein erstes Album.
In der alten Butch Cup noch so, viele wissen es bestimmt noch, großartiges Konzert. Und die ersten, also so klischeehaft es klingt, aber ich glaube, die ersten Rap-Texte, die ich so mitgelesen habe in den Booklets, als es das noch gab, so. War, lass mich lügen, Ich glaube auf jeden Fall so irgendwie die Snoop-Geschichten. Ne? Mhm. So Doggy Style und Pack, so die ersten Alben. Da irgendwie versucht, Texte mitzulesen und zu schauen, was die da eigentlich sagen.
Ja, geil, geil, geil. Würdest du sagen, neben der Musik gibt es noch andere Sozialisationseinflüsse, die die USA auf dich haben?
Auf mich? Boah, ja, bestimmt. Aber die sind mir wahrscheinlich gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Aber man hat früher natürlich viel, also allein wegen den ganzen Musikvideos, so. Ich weiß noch, als kleiner Knirps saß ich vor dem Studio nach der Schule quasi, habe schön VHS-Kassetten aufgenommen. Ich habe letztens irgendwie noch sogar so ein Heft gefunden, wo ich, oder mehrere Hefte, wo ich schön chronologisch auch aufgezeichnet habe, Tape 1 und so mit den einzelnen Geil. Videosachen und so. Ich bräuchte jetzt noch einen VHS-Recorder, wo ich es abspielen könnte. und da war natürlich der Blick in die States. So. Das ist klar, Klamotten, Style, so Sport, Mucke, definitiv. So, und die waren ja auch hier, also im Kindergarten, als die hier noch stationiert waren. Ich bin am Dornbusch in den Kindergarten gegangen. Mhm. Und das war, als da noch die alte, was war das, so eine Airbase mäßig war da. Und unser Kindergartenzaun hat quasi direkt angegrenzt an die Base. Das heißt, ich konnte quasi, wenn ich mich an den Zaun gestellt habe, konnte ich halt auf das Gelände gucken. So. Deswegen waren die immer präsent, schon seit ich denken kann.
Okay, krass. Ja, das ist kriege ich eigentlich immer erzählt von Leuten so deiner Generation, dass die Airbases halt irgendwie einen krassen Impact hatten, dass die quasi auch ein bisschen die Musik hier rübergebracht haben und dass quasi die ersten Partys, die hier in der Gegend veranstaltet wurden, halt auch so sehr, sehr stark davon geprägt wurden.
Ja, also ich kann mich noch erinnern, auf der Hanauer Landstraße gab es immer das Lofthaus, hieß es. Da hat der großartige BAG-Partys veranstaltet. Gab es dann auch in Hanau und Black Sounds und so. Und da war ich halt auch zu einem Alter, wo ich eigentlich gar nicht in den Clubs hätte reingedurft. Na, so. Na, na. Aber da war es auf jeden Fall auch, da waren die alle. Und dann habe ich tatsächlich so, also wie man es in den Filmen oder in den Videos kennt, so, ne? Da gab es so eine Treppe nach unten, mit einem Security nochmal, wirklich nur ab 18 oder ab 21, glaube ich, durfte sogar rein. Irgendwie bin ich reingekommen und dann waren die GIs und die Klötzer da unten quasi, haben mal Zigarre geraucht, da in der Striptease-Stange irgendwer getanzt und so, es war wirklich so Dollarschein. Wie? Ist okay. Ich geh mal wieder hoch. Ich geh wieder hoch an die Bar. So, ich hab noch einen Drink da oben. Weil ich keinen Bock hatte, auch rausgeschmissen zu werden. Weil, wenn mein Kumpel dann noch drin war, der ist gefahren. Wenn ich dann auf der Hanauer quasi dann alleine nach Hause, das war nicht so gut. Nee, aber waren auf jeden Fall immer schon da. Definitiv die Einflüsse und Partys und so. Und Matrix gewesen und die ganzen Frankfurter und Co. Die wissen bestimmt. Es waren lustige, wilde Zeiten früher.
Ich stelle mir das so vor, dass das, weil es da halt noch sehr, sehr klein war und es nur sehr wenige Anlaufstellen gab, dass sich dann quasi alle Leute, die irgendein Interesse für Hip-Hop hatten, dort getroffen haben. Und dass man dann quasi so, oder ich unterstelle es einfach mal, dass du quasi so alle Oldschool-Nasen aus Frankfurt irgendwie kennst, weil alle irgendwie auf diesen Partys waren, oder?
Man kennt schon sehr, sehr viele tatsächlich, weil es zu der Zeit einfach nur bedingte Spots gab, wo du halt hingehen konntest, wo du die Kultur, die Mucke erleben konntest. Und deswegen kennt man schon so den einen oder anderen tatsächlich, ja. Und von ganz früher noch. Und lustigerweise heutzutage oder jetzt auch vor ein paar Jahren, dann, wenn man mal die alten Nasen trifft, dann ist es immer wieder schön. Und ja, aber wie gesagt, Opium war auf jeden Fall ein zentraler Spot, so, wo viele gute Partys, auch Afterpartys von, als die MTV Music European Awards mal hier waren oder so. Als Jay-Z sein Girls, Girls, Girls Song draußen hatte, wo irgendwie ein Casting war, wo gefühlt halb Frankfurter Mädels irgendwie auf der Bühne tanzen durften und so. zu der Zeit, so, das war sehr lustig so. Da kam dann noch ins Cookies rein und so. Das war lustig. Und Wiegand, der damals auch unter anderem die Partys gemacht hat, die Friday-Partys, die legendären, der hat schon eine hohe Prominenz tatsächlich teilweise da in diesem Laden gehabt. Das war schon so der In-Spot. Auch von Bekannteren. Also, ne, Aftershow, sei es ein Jay-Z, sei es mal ein, ich weiß gar nicht, Busta Rhymes oder irgendwer, wer da alles durchlief quasi. Auch, also Ami-Prominenz natürlich und dann natürlich auch die Deutschrap-Prominenz damals so. Von Moses Savage, da ist er hier, war er mit Elmatic noch hier von Costa und so, seine Freunde der Sonnezeiten gehabt hat. Catch. So, geil. Die Zeiten und so. Es war schon war eine schöne Zeit auf jeden Fall, definitiv.
Geil. Wie hat sich das mittlerweile gewandelt für dich? Also was die Clubszene angeht, was die Szene an sich angeht, was die auch die Möglichkeit der Spielfelder angeht, wo man mit der Kultur in Berührung kommen kann.
Ich bin da ein bisschen befangen und vielleicht ein bisschen innensichtig, weil ich natürlich einfach auch, meine Prioritäten haben sich ein bisschen geändert, beziehungsweise nicht Prioritäten im Sinne, dass es das jetzt mir mehr egal ist, aber ich habe einfach anderes Zeug zu tun als damals. Mhm. Damals hast du halt, gingst zur Schule und hast halt, danach war halt, okay, freie Zeit, ja, wirklich so, ja. Ob du irgendwie gemalt hast, irgendwie guckt, die Pieces angeguckt hast, auf irgendwelche Graffiti-Jams gegangen bist oder so, du hast einfach gezeigt, so, ja. Jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich keine Zeit mehr, weil ich mich auf Interviews vorbereiten muss. Dann werden Interviews abgesagt, so, dann muss man sich wieder auf ein neues vorbereiten und so. Oh, nee, aber dazu komme ich später noch. Bestimmt. Und jetzt, das hat einfach mein Zeitkorridor verändert. Mhm. Und man muss dazu sagen, aber auch die Möglichkeiten sind andere. Glaube ich zumindest. In meinem Horizont, es gibt bestimmt noch Spots, wo man hingehen kann, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werde von Kumpels oder Leuten aus der Stadt, ey, wo kann ich denn hingehen und geilen Hip-Hop hören? Hier in Frankfurt. Und Frankfurt ja so als die zentrale internationale Stadt wahrgenommen wird, so, dann fällt es mir schwer, tatsächlich ohne ein schlechtes Gewissen zum Teil ihnen Spots zu nennen, wo verlässlich gute Musik da ist, so. Weil es ganz, in der letzten Zeit es ganz oft so war, dass Partys abhängig waren von den DJs, die aufgelegt haben, natürlich. Mhm. Und es war, und deswegen, ich komme immer wieder zurück zu Opiumzeiten und zu Cookieszeiten, so. Das war halt ein Spot, wo ich jemanden safe hinschicken konnte und sag, du hast eine richtig geile Zeit da, alles super, so. Vom Vibe her, von den Leuten, von der Mucke, alles top. Und jetzt, dadurch, dass natürlich auch Clubs zugemacht haben oder ein bisschen weniger wurden so. Travolta in der Anfangszeit war ein Laden auf jeden Fall, der auch nice war. Und jetzt wird es schwer, tatsächlich. Mhm. Ich könnte dir nicht, jetzt, wenn du mich jetzt fragst, safe, wo gehe ich hin und höre geilen Hip-Hop so und fällt mir vielleicht ein, zwei Bars an, weil ich weiß, ein paar Jungs da auflegen, aber so als Club-Club?
Na, kann ich nachvollziehen. Also, so, wo ich angefangen habe, mich so ein bisschen intensiver mit der Materie auseinanderzusetzen und auch angefangen habe zu bloggen, da war bei mir so das Bedürfnis, dass ich irgendwie mit Leuten connecte, weil ich nichts gesehen habe. Das heißt, wenn ich feiern war, war ich halt immer nur auf diesen Standardsachen, so Living und Gibson und so Commerz-Scheiße, und dann hat mir das halt auch nicht zugesagt. Und was mir mittlerweile einfallen würde, wäre das Dowhouse. Da passieren eigentlich relativ regelmäßig Partys, die was können. Aber ja, ich finde es immer noch erstaunlich, wie schwierig der Zugang dann trotzdem ist, obwohl hier in der Theorie eigentlich so viel gehen müsste.
Aber es ist halt auch, die Clubszene hat sich ja generell verändert. Das ist einfach, das ist schwer, so, heutzutage einen Club wirtschaftlich gut zu führen. So, weil auch, vielleicht liegt es auch an Frankfurt, keine Ahnung, man sagt ja immer, das Publikum ist ein bisschen schwierig hier in Frankfurt, so, ja. Aber wenn die gefühlt anderthalb schlechte Abende haben, dann gehen die nicht mehr in den Club rein. So. Und ich nehme mich da voll nicht aus, ne? Also wenn ich in einen neuen Club gehe, dann hat er, so doof es ist, aber er hat halt, ich gebe ihm zwei Abende eine Chance vielleicht. So. Außer ich weiß, okay, der Kollege arbeitet an der Bar, der ist an der Tür, der legt auf, ich weiß, dass die Jungs da hinsehen, das ist was anderes. Ja? Aber wenn das alles mal ausgenommen wäre und er wirklich mir quasi proven müsste, ist das ein guter Spot für mich, ja, nein, hat er maximal zwei Abende Zeit. Und wenn es dann, also durch irgendwelche Circumstances, wie auch immer, dass es so ein Lala-Abend ist, dann sage ich, nee, brauche ich nicht hinzugehen.
Na, safe.
Ja, und dann, also, ne? Schwierig. Und dann hast du halt, wo holst du die Leute dann her? Und du brauchst ja auch eine coole Crowd. Das heißt, selbst wenn der Mucke geil ist und das Interieur geil ist und so, aber dann hast du halt irgendwie nur Nasen, mit denen du dich irgendwie, wo du nicht so vibest, so, weil das einfach eine andere Welt ist und gar nichts gegen die, aber das ist ja, ne, also ist, wo du dich irgendwo nicht so wohl fühlst, dann gehst du da halt auch nicht unbedingt gerne hin.
Ich habe die ganze Zeit irgendwie die Perspektive auf den Orten gehabt, im Sinne von so, es gibt zu wenig Orte, wo es stattfindet, aber du hast gerade jetzt die Crowd erwähnt. Vielleicht ist das auch nochmal ein schlagender Punkt, dass eventuell die Crowd in Frankfurt nicht so nice ist.
Also die, die in die Clubs dann feiern geht. Mhm. Ne? So, weil ich glaube, es gibt. Ich war jetzt letztens im Off-Yard. Das hat jetzt zugemacht gehabt. Ja. So. Und es war ganz lange elektronisch geprägt. Mhm. In den letzten Abenden, dann, bevor es aufgehört hat, waren noch ein paar Hip-Hop-Partys da. Und ich muss wirklich sagen, Props. Es war unter anderem die Party von Sanchez, glaube ich, DJ Sanchez, der da was veranstaltet hat. Und das war wirklich seit Ewigkeit mal wieder ein Abend, wo alles gestimmt hat. So, die Crowd war Bombe, du hast auch die alten Nasen wieder gesehen, von damals gefühlt so. Mucke war durchgängig top. So. Mhm. Und dadurch kam ein entsprechender Vibe rüber. So. Und ich wollte irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich wollte um 3:30 wollte ich gehen, weil ich nächsten Tag wieder ein bisschen früher raus musste so. Bis 5 war ich da, weil immer wieder ein Song kam, wo ich sagte, okay, gleich. Das hatte ich lange nicht mehr, deswegen. Und das gibt es halt leider noch sehr, sehr vereinzelt.
Okay, so. Okay. Okay, aber die Clubs sind eine Sache, Medien sind eine andere Sache. Du arbeitest jetzt für ein Medienhaus, hast da eine feste Hip-Hop-Sendung als Instanz etabliert über die letzten 2 Jahre.
Gott sei Dank.
Ich bin unfassbar dankbar, dass es das gibt. Korrigier mich gerne, aber in meiner Wahrnehmung ist es so eine Ausnahmesendung für den Frankfurter Raum. Oder auch so eine der wenigen Medieninstanzen, die überhaupt so eine regelmäßige Hip-Hop-Sendung hat, die sich damit auseinandersetzt.
Also bei den, ich habe jetzt einen geschärften Blick für die Öffentlich-Rechtlichen, da gibt es schon so die ein oder andere Landesrundfunkanstalt, die auch Hip-Hop-Sendungen hat, also allein in Berlin vis-à-vis,
ja,
irgendwas mit Rap und so.
Ja, das
heißt. Aber es ist, aber das nur auch wirklich aus meiner sehr subjektiven Wahrnehmung, ohne es jetzt gecheckt zu haben, so, haben wir das Privileg, dass wir oder in der Sendung relativ tief einsteigen können einfach. Mhm. Also wir haben da, das ist ja, es ist wirklich, geht sehr weit weg vom klassischen Radio, wie man es kennt, sondern es ist eher so ein Talk-Podcast-Interview-Format in dem Sinne, wo halt geile Mucke läuft, so auf jeden Fall. Auch auf jeden Fall dank DJ Kizune, weil der hat es ja auch schon im Interview, genau, schönen Gruß. Der da immer sehr, sehr nice Auswahl macht. Natürlich gebe ich auch immer rein, weil vom Artist ist, was es abhängt, aber ich bin auf ihn auf jeden Fall zugekommen, weil er halt einfach sehr, sehr großartige Selection hat, meiner Ansicht nach, und auch immer sehr nah am Puls der Zeit ist und die neuen Sachen auf dem Schirm hat, was uns auch sehr wichtig ist, und auch die deutschen Sachen und so, da gibt es auch auf jeden Fall noch ein paar andere, aber er hat auch die größte Radio-Affinität noch. Und deswegen ist das super. Und wie gesagt, wir können halt wirklich sehr, sehr tief einsteigen. So, ich habe da teilweise, ich bin mein kleiner Satellit da so ein bisschen, das ist ganz gut. Ich habe Backing vom Chef, das ist super, weil und auch anderen prinzipiell das super finden, dass das so funktioniert. Und vor allem die Künstler das auch wertschätzen, aber liegt halt auch daran, dass wir halt tief einsteigen können. Mhm. Und so in der Form kenne ich nicht, was klassische Radiosendungen angeht. So, das ist schon schön, dass es sowas gibt und dass wir die Möglichkeit haben dafür.
Aber selbst wenn wir da jetzt noch ein bisschen rauszoomen, die Frage anders formuliert, wer sind deine Konkurrenten oder deine Mitstreiter oder deine Mitbewerber hier im Frankfurter Raum? Weil, wie gesagt, aus meiner Perspektive hast du da irgendwie tatsächlich so ein Alleinstellungsmerkmal, was auf der einen Seite sicherlich cool ist und auf der anderen Seite ein bisschen wie soll ich sagen, wäre cool, wenn da mehr Outlets wären.
Auf der anderen Seite musst du so sehen, im Frankfurter Raum, was Radio angeht, die auch hier so ansässig sind, das ist ja auch sehr überschaubar. Du hast, also was jetzt auch überregional vielleicht ein bisschen Strahlkraft hat, was du wiederum brauchst, damit Artists eine Begründung haben, da hinzugehen, sage ich jetzt mal, die größere. So. Und dann hast du natürlich beim Hessischen Rundfunk hast du so eine Instanz, da sind wir die Jugendwelle oder für junge Erwachsene so, HR3, HR4, HR1, HR-Info, was wollen die mit Deutschrap? So, brauchen nicht, das ist sehr gut bei uns angesiedelt. So, dann hast du die privaten Konkurrenten, die hatten mal sowas ähnliches oder haben auch was, Aber das ist eher klassische Radiosendung und da wird auch nicht so tief eingestiegen. Das kratzt mehr an der Oberfläche. Dann hast du natürlich die Lokalradiosender. Aber die haben halt auch nur, die haben andere Möglichkeiten einfach. Deswegen ist es schon so, dass wir da hier in Frankfurt, glaube ich, schon auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal haben. So. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich jetzt oder wir grundsätzlich natürlich nicht Frankfurt, sondern hessenweit denken und ich jetzt für meinen Teil sogar nicht nur hessenweit, sondern halt deutschlandweit. Mhm. Dadurch, dass wir auch das YouTube-Format haben, was ja dann quasi komplett losgelöst ist von Zeit und Raumgefühl. Mhm. Und halt Leute in Berlin, in Leipzig und keine Ahnung, die in irgendeiner Form mit der Kultur Affinität haben, das ja auch konsumieren und wahrnehmen können. Und wir natürlich einen Anspruch haben, dass das auch denen gefällt. Natürlich senden wir primär für Hessen, ganz klar. Das ist der Auftrag, aber alles, was darüber hinaus Strahlkraft hat, das ist natürlich gern gesehen. Und wenn man jetzt aufs Internet guckt, auch auch wichtig, weil du jetzt nicht unbedingt ein, also du kannst, aber es hilft natürlich, wenn das nicht nur Hessen quasi feiert, sondern wenn es halt deutschlandweit gefeiert wird.
So. Ja, fühle ich. Also, als ich fertig war mit dem Abi, habe ich überlegt, so, okay, was mache ich mit der Welt, was mache ich mit dem Leben? Und ich hatte das Gefühl, alles, was so irgendwie meiner Leidenschaft genügen würde, alles was so Hip-Hop, Journalismus und so ein Kram angeht, dass ich dafür nach Berlin muss oder irgendwo anders hin muss, weil hier in Frankfurt, weil ich da nichts gesehen habe, wo ich quasi mich hätte bewerben können, wo ich hätte lernen können, etc. Deswegen ist da wahrscheinlich auch sehr, sehr viel persönliches Involvement bei mir drin, weswegen ich da so nachhake. Und hast du das Gefühl, dass quasi die Präsenz, die der Hip-Hop-Kultur in der Frankfurter Medienlandschaft über die Radios hinausgehend im Vergleich zu der Relevanz dieser Kultur im Verhältnis steht? Weißt du, ich meine, also quasi die Relevanz der Hip-Hop-Kultur und die Plattform, die die Kultur in den Medien hier bekommt, steht das, in was für einem Verhältnis steht das aus deiner Perspektive?
Ich definiere Medien quasi, wenn du jetzt, sagst Zeitschriften oder keine Ahnung, Portale, die auch hier ansässig sind so und das versuchen von hier nach draußen zu tragen, so würde ich jetzt, ohne jemanden national treten zu wollen, sagen, dass nee, also, also das ist nicht ausgewogenes Verhältnis, könnte theoretisch mehr sein, aber gleichzeitig ist es auch unfassbar schwer, glaube ich, so ein Ding einfach an den Start zu bringen. Da muss man sehr, sehr viel Zeit, Geld, Leidenschaft, Blut und Fleiß, glaube ich, investieren, dass du, wenn du nicht jemanden hast oder eine größere Instanz hast, die auch sagt, okay, ja, das sehen wir als wichtig an, die dahinter steht, dann ist das schon schwer, quasi das an den Start zu bringen und dann auch relevant zu machen einfach. Und weil du ja natürlich konkurrierst ja mit so vielen Angeboten so. Also warum soll ich mir die eine Blogseite angucken, auch wenn sie geil ist und hier aus Frankfurt so, wenn es doch, keine Ahnung, mit zwei Klicks ich irgendwas anderes habe, wo viel mehr geboten wird. So. Sehr, sehr schade, aber das ist leider das harte Business, glaube ich, so. Und das ist ja teilweise, also wir sind ja davon ja auch nicht ausgenommen teilweise. Ne? Wir müssen ja auch konkurrieren mit allen möglichen Angeboten, die es sie auf dem Markt gibt. Und natürlich guckt man sich andere Interviews an oder andere Plattformen, die was Ähnliches in die Richtung machen, gar nicht Radiosender. Aber wie gesagt, ich habe da gar nicht die Brille auf Radio nur, sondern generell am Angebot von Hip-Hop-Interviews. Und das ist auch eine starke, harte Konkurrenz. Da sind richtig viele gute Sachen da draußen. Auf jeden Fall.
Safe.
Richtig gute. Und da gilt es mitzuhalten. So.
Also, was ich besonders finde, ist, dass der YouTube-Kanal von UFM, das sind eigentlich so ab dem Zeitpunkt, wo ihr mit der Sendung angefangen habt, ich glaube zu 95% eure Sendungen, die eben diesen Kanal speisen. Mhm. Und das finde ich interessant, dass das quasi eine Sendung ist, die einen ganzen Kanal speist, obwohl der ganze Sender eigentlich Jugendkultur heißt und noch ganz viele andere Sendungen beinhaltet. Und ja, das fand ich auf jeden Fall auffällig.
Ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist, also, aber das weiß man nicht unbedingt, wenn man halt nicht drin ist. Es ist tatsächlich auch einfach eine Kapazitätsfrage. So. Wir haben jetzt mit dem Produkt, mit der Sendung, es war von vornherein darauf angelegt, dass es trimedial ist, weil es uns gibt es ja auch als Podcast, kannst bei Spotify quasi die Interviews auch nachhören, ohne Musik natürlich, wegen Rechtefrage, ist klar. Aber war von Grund auf angelegt, dass es trimedial ist. Und wir sind auch nur begrenzt Menschen, weil unser Kerngeschäft von UFM immer noch Radio ist. Müssen aber natürlich trotzdem Digitalprodukte an den Start bringen jetzt. So, es wird auf jeden Fall höchste Eisenbahn. So schön, wie der klassische Allmann immer sagt. Ne? Nee, lustigerweise, ich muss daran denken, dass ein großartiges Kommentar, ein YouTube-Kommentar eines der ersten Interviews, als wir am Start waren, war, was will dieser almanisierte Deutsche?
Also,
das immer noch Props an den Kollegen. Okay. Darüber muss ich immer wieder schmunzeln. Nee, aber das ist einfach tatsächlich eine Kapazitätsfrage, weil du brauchst einfach Manpower, um wenn du jetzt sagst, mehrere Formate, die das, diesen Kanal speisen müssten, die das an den Start bringen. So. Und das muss natürlich dann auch alles noch passen. Na, dann muss, das ist ein Riesenhaus. So, also ich habe jetzt wirklich ein sehr großes Privileg, dass ich mit der Sendung, dass mir sehr viel Vertrauen geschenkt wird und dass ich mich natürlich auch reinknie und das auch gut mache. Aber du musst durch sehr viele Instanzen gehen, um Sachen an den Start zu bringen.
So, danke, dass du das machst.
So. War, der Anfang war schon, da floss sehr viel Energie und Leidenschaft und Überstunden und an Wochenenden, an Feiertagen und dass das quasi so jetzt ist, wie es ist.
Ist die Sendung dein Baby? Also
ja, safe.
Quasi mitentwickelt?
Von Peak auf, genau, von der Peak. Also es war, wir können jetzt kurz gerne darauf eingehen, wenn du möchtest,
wie
es entstanden ist. So. Es war so, dass ich dann irgendwann 2018, Ende 2017, Anfang 2018, habe ich intern das Team gewechselt und dann mit dem war ich enger mit dem Wortchef, beziehungsweise einfach räumlich auch enger. Wortchef ist der quasi alle Sendungen bei UFM verantwortet, so die da laufen. Und er ist privat auch Deutschrap-Fan und ich habe dann gesagt, guck mal, bei aller Liebe, beim Kaffee trinken, so, lass doch irgendwie dieses Thema Deutschrap zu UFM bringen, in irgendeiner Form. So. Es kann nicht sein, dass das so durch die Decke geht quasi. Das war das Jahr nach, glaube ich, 2017, wo ja auch Raff und Bones nochmal komplett alles gesprengt haben und so, ja, und irgendwie Deutschrap überall war. Es kann nicht sein, dass das hier nicht stattfindet. Lass mal irgendwas an den Start bringen. So. Und er wäre grundsätzlich erstmal aufgeschlossen. Und parallel dazu war ich mit 385i in Kontakt, weil ich das Team gewechselt hatte für Promi-Anfragen im Haus zuständig war. Also alle irgendwelche Interviewgäste, die für UFM quasi für die anderen Sendungen gebraucht wurden, liefen über unser Team. Und ich war da mit dabei. Deswegen hatte ich dann mal Kontakt zu 385i wegen einer anderen Geschichte, weil wir Chill und Up die gerne haben wollten. Und diesen Gedanken hatte ich, war mit ihm in Kontakt, habe ich gesagt, hey, ich spreche mal mit dem. Der hatte lustigerweise bei 385i, die hatten ja quasi die Sendung mit Samir bei Radio X Flex FM, die, wo Mucke lief und einmal im Monat, glaube ich, auch nur zu einer relativ undankbaren Zeit, und da hatten die halt die Jungs, die dann ins Studio gekommen sind und geflext haben, so großartig auch wirklich, die haben auch richtig Pionierarbeit geleistet, ja, so. Das war aber tatsächlich sehr auch anstrengend und viel Arbeit verbunden, so wie ich das mitbekommen habe, weil das ja, ist einfach andere Strukturen. Und die hatten auch ein Interesse, das auf eine andere Schiene zu setzen. So. Und dann haben wir gesagt, guck mal, passt doch super, lass uns mal unterhalten, was wir da irgendwie machen könnten. Ja, und dann ging es relativ fix, dann haben wir uns zusammengesetzt, hatten die Idee, okay, komm, lass irgendwie ein Joint Venture finden, so, dass wir das quasi zu uns holen, das ein bisschen ausbauen mit quasi journalistisch, ne, öffentlich-rechtlichen Anspruch füttern noch ein bisschen, und geile Interviews machen. Und ihr habt Connection in die Szene. So. Es war uns auch sehr wichtig, dass es authentisch ist. Da hast du mit 3-4 halt einfach, also authentischer geht's nicht. So. Schöne Grüße. Und dann war das relativ schnell geboren. Dann war direkt bei der ersten Sendung, waren dann, also Demo-Sendung, wie gesagt, bist durch viele. War es dann direkt, okay, wann wollen wir machen? Morgen, übermorgen, so. Dann muss natürlich erstmal Konzept gemacht werden. Und dann, okay, ja, lass mal noch 2-3 Tage. Und dann war direkt, okay, komm, dann lassen wir auch direkt Chelo Abdi einladen. Dann direkt quasi mit Kamera und wir testen mal, als ob es quasi jetzt quasi direkt schon live wäre. Dann haben wir das gemacht. Dann haben wir ein bisschen Spaß gehabt quasi im Studio. Dann wurde ein Demo gemacht, da Best-of quasi draus geschnitten, kurz an die Chefs geschickt, so, kurz in Anführungszeichen, wurde an die Chefs geschickt und die haben gesagt, ja, klingt authentisch, klingt geil, sowas hatten wir noch nicht, ist gut, lass machen. So. Und dann, das war im Sommer 2018, glaube ich, Frühling, Sommer 2018. Und dann hat es bis Februar 2019 gedauert, bis es dann tatsächlich dann an den Start kommen konnte. Hat natürlich auch was mit Sendeplätzen zu tun. Und halt die ganze Hintergrundarbeit, die gemacht werden musste. Logo, Setting, Soundlayout, konzeptionell, welche Gäste, wie, ne, DJ Kitsune quasi, Philipp rangeholt, so mit dem gesprochen, wie sieht der Workflow aus, so. Dann haben wir dann die erste Sendung, was dann auch, wir wollten eigentlich schon im Januar starten, dann heißer Nadel gestrickt, dann wurde es Februar und dann war lustigerweise unser erster Gast sollte sein Sugar MMFK mit nur 51. Mhm. Das wurde dann kurzfristig abgesagt, weil er nicht länger an einem Ort sein durfte und das zu der Zeit irgendwie ungünstig war. Und dann hatten wir die erste Sendung mit Kurdo. Tatsächlich. Ich glaube, 7. Februar 2019 ist die erste Sendung online gegangen. Und super Interview. Kurdo ist großartig. Schöne Grüße auf jeden Fall. Sehr viel Spaß gehabt. Und ein wichtiges Element natürlich auch, dass wir das Flexclusive noch haben. Dass sie halt einfach in der Sendung zeigen, dann, was sie können. Also was sie hergebracht hat, dass sie noch rappen in der Sendung. Und das klappt zum Glück auch in 90% der Fälle, sag ich jetzt mal.
Geil.
Ja, nee, das ist schön.
Was ich mich gefragt habe, also du hast jetzt schon viele Sachen angesprochen, die vor allen Dingen auch am Anfang sich haben erst etablieren müssen. Ich denke mal, da ist jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Routine drin. Was sind deine konkreten Aufgaben, was die Sendung angeht? Lassen wir dieses Recherche-King-Ding mal beiseite, das ist offensichtlich. aber was sind deine Aufgaben hinter den Kulissen? Schreibst du immer noch die Gäste an? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich bin meine eigene Redaktion im Sinne von der Assistenz bis zum Redakteur, Moderator, Abnahme, also mehr oder weniger Abnahme. Ich mache eigentlich alles bis auf Videoschnitt und Audioschnitt für die Sendung, weil es gut ist, wenn da mit einem fremden Ohr nochmal drauf gehört wird. Aber ansonsten fängt es wirklich an von Kaltakquise oder Kontakt mit den Labels, Promotern, Managements oder Künstlern direkt zu Termin ausmachen, zum Checken, nachhaken, dass sie uns die Sachen schicken, das sichten, Studio blocken, Redaktion informieren, Absprachen mit den Videoleuten, Gäste abholen, erklären, was Sache ist, reingehen, Fotos machen mit denen. Also ich mache nicht die Fotos, aber das ist halt dann passiert. Und dann natürlich das Interview, dann briefen für den Audioschnitt, für den Videoschnitt, den Upload, gucken, was kann man, also den Grafiker quasi ins Boot holen, was ist, wie wollen wir das Bild machen, Bilder abnehmen, Audios abnehmen, Snaps abnehmen, mit Kitsune natürlich im Austausch sein, Songs schicken, Mixe hören, Mixe abnehmen, Mixe weiterleiten, Sängen nochmal hören, abnehmen. So. Und dann unter natürlich dann auch ein bisschen Community Management natürlich so, plus Tagesgeschäft, Mails, was sowieso reinkommt quasi und dann halt immer noch nächste Woche. Brauchen wir wieder ein Interview. So. Und so läuft es quasi die ganze Zeit.
Arbeitest du Vollzeit beim HR?
Ja, 5 Tage die Woche.
Okay, wie viel Prozent würdest du sagen, nimmt die Sendung von der Zeit ein, die du dort verbringst?
Das sind schon 75-80%.
Okay, du machst da noch ein paar andere Sachen
im Haus. Ich mache noch ein paar andere Sachen so, aber ich komme aus von der Eventredaktion. Ich war ganz lange oder bin immer noch eigentlich Ansprechpartner für Big City Beats zum Beispiel, der den World Club Dome hier in Frankfurt veranstaltet und so, und habe da also quasi Produktionskoordinator für alles, was zwischen Big City Beats und UFM läuft und auch dann vor Ort mit dem Moderator auf der Stage und solche Geschichten. Mach das jetzt natürlich durch aktuelle Lage, sind die Events natürlich jetzt runtergefahren. Deswegen ist da auch mehr Kapazität frei, aber auf Dauer, das habe ich das erste halbe Jahr parallel gemacht tatsächlich. Und das hat auf jeden Fall mein Überstundenkonto gut gefüllt. So. Und deswegen ist es aktuell so, dass ich das tatsächlich zum größten Teil meiner Zeit mache.
Nice.
So.
Also ja. Ich kann es ein Stück weit auch nachvollziehen, weil die Sendung kommt ja einmal die Woche.
Jede Woche, genau.
Genau. Und so, keine Ahnung, wenn ich mich vorbereite, dann habe ich bestimmt so 8 Stunden, die ich irgendwie in die Recherche reinstecke, und mein Podcast kommt einmal im Monat raus. Anders könnte ich es aber auch nicht machen. Wie viel Zeit nimmt bei dir die Recherche in Anspruch und worauf legst du da besonders viel Wert?
Also Recherche ist tatsächlich schon Fluch und Segen zugleich. Aber das nimmt schon mindestens, also unter 8 Stunden nicht.
Mhm.
So. Und das kommt ja, also muss so sehen, wenn du halt einen Künstler hast, der, keine Ahnung, Afrop war da, Maxera war da. So, ja.
Riesendiskografie, ewig
alt. Wo fängst du an?
10.000 Stories,
so. Ja. Wo fängst du an? Und weil du natürlich, wir haben ja den Anspruch, das sage ich auch jedem Künstler, der da ist, die Brücke zu schlagen zwischen dem Hip-Hop-Fan, so, der Deutschrap durch und durch hört, quasi alle möglichen Newcomer kennt, bis Oldschool und das gefühlt so atmet. Und dem klassischen Radiohörer, der durch Zufall vielleicht eingeschaltet hat, so, und aber eigentlich mit Deutschrap wenig zu tun hat, aber trotzdem irgendwo abgeholt werden muss. Und deswegen gehört eine gewisse Einordnung natürlich immer dazu, wo kommt er her, was ist seine Relevanz, Bedeutung und so weiter und so fort. Aber natürlich willst du auch dem Künstler gerecht werden. Und mein Anspruch ist tatsächlich, und das ist auch ein bisschen Respekt dem Künstler gegenüber, dass du einfach weißt, was er gemacht hat. So. Und dass du dir seine Songs angehört hast. So, klar, du kannst dir nicht alle Afro-Alben angehört haben, so, oder alle Maxera-Alben durch, so, aber mal mindestens so die relevantesten und zumindest das letzte. Wo kam er her? Quasi, was ist sein, ne, sein aktueller Stand? Wo bewegt er sich? Natürlich dann das Neueste auch, klar. Und dann ein Gefühl für die Person kriegen einfach. So, weil bei uns ist es ja, also echte Leute, Beats und Stories, das habe ich am Anfang immer noch ein bisschen dazu gesagt, das ist so ein bisschen das, worum es gehen soll. Und wir wollen ja gucken, dass wir wirklich, so doof es jetzt klingt, aber dieses bisschen Real Talk einfach haben. So, ja? Und nicht dieses klassische, ich frage dich was und bitte mach mir deine vorgefertigte Antwort und dann frage ich wieder was und dann, ne, so dieses Hin und Her, sondern es soll ein lebendiges Gespräch sein. Ich will ein bisschen was von dem Künstler wissen, ich will ein bisschen was von der Person wissen, so, weil da steckt ja auch immer ganz viel drin. Ein Gespür kriegen, wer ist das, und vor allem dann auch für die, die zum Beispiel jetzt mit der Musik erstmal nichts anfangen können, aber sagen, ey, guck mal, der, interessant, so, Kodo kommt aus dem Kriegsgebiet, so, für ihn was vollkommen verständlich, dass er mit 6 irgendwie schon mal ein Gewehr gesehen hat, so, und das dann auch irgendwie Schießen beigebracht hat, so, weil er sich verteidigen musste, weil die jetzt mal durch die Tür reinkommen können, so, ja. Und dann ist es aber okay, krass, so, das, weil das so in einem ganz anderen Erfahrungshorizont und einer ganz anderen Welt spielt, so, die der vielleicht Durchschnittshörer in irgendeiner Form mal erlebt oder gefühlt weiß, dass es sie überhaupt gibt, so. Und dann ist es so, okay, krass, schon interessant, und der macht Mucke. Okay, dann hören wir mal die Mucke an, so, ja. Und so versuchen wir diese beiden Welten auch ein bisschen zu verbinden. Und dafür ist es natürlich wichtig zu wissen, was ist, wer ist das, der da vor mir ist. So. Und wenn du das jetzt gefragt hast, worauf lege ich besonders Wert? Auf die Details. Auf die Details. Da versuche ich schon, das da ein Auge hinzulegen, quasi, wo man das normalerweise vielleicht einfach übergehen würde.
Mhm.
Aber dann doch das rauszuarbeiten, das vielleicht nur mal ganz kurz aufgeblitzt ist irgendwo, aber was vielleicht eine Relevanz hat oder was er mal in so einem Nebensatz gesagt hat in einem anderen Interview, wo man aber gemerkt hat, so, ah, das ist schon eine wichtige Sache und vor allem dann auch auf Sachen oder Punkte, Themen, die weiterzuspinnen, die er vielleicht woanders schon mal gesagt hat, dass er nicht das wiederholt, was er woanders schon mal, ne, so, weil das, ich glaube, das ist auch für den Künstler einfach langweilig, so. Wenn ich habe mir früher auch Interviews angeguckt und habe dann mich manchmal gefragt, so, warum fragst du das denn? Das ist doch einfach, wen interessiert es? So ein bisschen. Und du hast dann auch vom Künstler gemerkt, er sagt es immer wieder das Gleiche. Weil er immer wieder das Gleiche gefragt wird. Und das versuchen wir nach Möglichkeit zu vermeiden. Klar musst du über seine Mucke sprechen. So. Und natürlich sind Fragen dabei, die woanders auch schon mal gestellt wurden zum Teil. Aber vielleicht geht man da den Schritt weiter, geht nochmal auf einen, guckt mit einer anderen Perspektive drauf, holt sich blickt auf ein anderes Detail und stellt es nochmal nach vorne und versucht das Ganze halt irgendwo im Gespräch stattfinden zu lassen. So.
Finde ich geil. Dadurch, dass du das machst und dadurch, dass die Recherchearbeit eben so intensiv ist, werden halt neue Seiten von den Künstlern zutage getragen, die vielleicht woanders noch nicht gezeigt wurden. Das heißt, man kann theoretisch, könnte man so im Interview-Game so miteinander leveln, sodass man in der Gänze ein immer kompletteres Bild von einem Künstler bekommt. Und was ich super spannend finde, ist, dass bei den Intros gefühlt 80% der Leute sagen, wow, beste Anmoderation ever. Gibt dir das irgendwas?
Naja, es ist, also du hast als Interviewer ist natürlich das Ding, du weißt nie, wo kommt der her? Hat der einen Scheißtag gehabt? Hat er schon 3 Interviews gehabt, die ihn richtig abgefuckt haben? Keine Ahnung, ist der über falschen Fuß aufgestanden? Und es ist so ein bisschen wie Gastgeberrolle. Verstehe ich mich auch so ein bisschen. Ihr kommt zu mir in die Sendung, zu uns in die Sendung und wir wollen, dass es euch gut geht, so wie du. Du hast mir jetzt was zu trinken angeboten, ne? Du bist ein Scheibchen Zitrone rein, so, ja. Und bist einfach nett und höflich, so. Und das ist so meine Art, quasi Hallo zu sagen und sagen, schön, dass du da bist. Es freut mich, dass du da bist. Ich habe mich mit dir auseinandergesetzt. Lass anfangen, so. Und dazu gehört es, dass natürlich du weißt ein paar Details, ein paar Insider und das und ihn gleichzeitig vorzustellen. Und den Leuten draußen so ein bisschen eine Idee zu geben, okay, wer ist das denn?
Geil.
So. Ist als Icebreaker im Endeffekt.
Funktioniert gut, meines Eindrucks nach. Hast du schon mal jemanden komplett falsch eingeschätzt oder bist dann überrascht gewesen, als du auf deinen Interviewgast getroffen bist? Oder ist deine Prognose immer recht nah dran?
Falsch, komplett falsch nicht, aber natürlich bist du als Interviewer davon abhängig, wie sehr dein Gegenüber Bock hat so, und das auch annimmt. Weil im Endeffekt, also ich rede mit denen ja auch ganz, ne, das ist so wie ich mit dir rede, so, das ist gar kein Ding. Egal, ob da jetzt ein Bowser sitzt, ein Sido sitzt, ein Contra K oder Max Herre oder ein Afrop, so, du bist erstmal cool. So, ja, so, hey, was geht ab? Aber natürlich weißt du nicht, ob die auch so cool sind und sagen, hey, weil ich bin komplett fremd für die. Die haben mich ja das erste Mal gesehen vielleicht. Ja? Die wissen ja nichts über mich. Die haben ja nicht Recherche gemacht. Ja?
Krasse Informationsdisbalance. Du weißt tief und
die. So, ich weiß, ich habe mich intensiv mit denen beschäftigt und ich bin halt so für die vielleicht ein Pressetermin, den die halt haben. Und deswegen ist natürlich der Anspruch, dass du erstmal zeigst, hey, das ist schon cool hier. Also weißt du, so, das ist schon, also jetzt nicht irgendeiner, sondern ich weiß schon, wovon ich rede. Und das hilft bei ganz vielen einfach schon. Aber natürlich hast du manche, die einfach erstmal ein bisschen verhaltener sind, wo du ein bisschen mehr arbeiten musst, sage ich mal, dass sich das ein bisschen mehr entwickelt. Und aber bisher an sich habe ich tatsächlich noch nie was gehabt, wo ich sage, okay, ich hoffe, ich muss den nie wieder interviewen. Gar nicht. Sondern eher im Gegenteil. So, geil, schade, dass wir jetzt aufhören müssen, weil wir könnten eigentlich noch die ganze Zeit reden. So, ja. Also, das ist schon. Und die sind wirklich, durchweg alle cool. So, also, die sind wirklich, es gab noch nie jemanden, der irgendwie ein Arschloch war in irgendeiner Form, sondern die sind an sich, sind die echt immer cool. Und das habe ich halt wirklich gemerkt, wenn du cool zu denen bist, so, und die halt auch Gespür dafür haben, so, redet er nicht nur und tut er nicht so, sondern ist er halt wirklich, also steckt er was dahinter, ist es authentisch, was der Typ da macht, dann bist du schon mal, hast du schon mal die halbe Miete.
Geil.
So.
Geil, geil, geil. Hast du schon mal erlebt, dass du die Musik von den Künstlern nach oder vor einem Gespräch dann anders wahrnimmst, anders hörst?
Also vor dem Interview ist natürlich so, ich bin relativ offen quasi, was musikalische Sachen angeht, aber es gibt natürlich Sachen, die mir mehr oder weniger gefallen. Privat. Ich bin aber natürlich in der Rolle des Moderators, ich nicht daran quasi irgendwie groß zu judgen, natürlich Haltung zeigen und drum und dran, aber ne, wir müssen ja immer noch gucken, dass es einigermaßen nicht zu judgy ist, und wir sind ja, wir laden ja auch keinen ein, um ihn irgendwie fertig zu machen. Mhm. Deswegen schaue ich schon, dass bei jedem Künstler, weil der macht es ja, weil er es geil findet, sonst würde die Musik ja nicht machen, so. Mhm. Und versuchen rauszufinden oder die Perspektive einzunehmen, so, was ist das, was ihm wichtig ist bei seiner Musik? So. Und warum ist das
ja,
so?
Ja.
Auch wenn ich das privat vielleicht gar nicht so machen würde. So. Mhm. Bestes Beispiel, was er immer genannt wird, Autotune. So. Mhm. Ja. Ob es jetzt gut oder schlecht eingesetzt ist. So. Und ich grundsätzlich habe nichts gegen Autotune, wenn es cool eingesetzt ist. So. Wenn es zu viel ist, ist es mir ein bisschen so, okay, muss nicht sein. Wenn du ein bisschen zu viel rumheulst, mag ich auch in der Regel nicht. So. Wenn du ein bisschen zu sehr auf Proll machst, mag ich es auch nicht so. Ja, ja. Ja. Oder ein bisschen zu aggressiv. So. Aber das ist dein Produkt, deine Kunst, und das hat erstmal Legitimität zu sein. Mhm. Und meine Aufgabe ist es, damit auseinanderzusetzen. So. Und danach anders wahrgenommen, zum Teil, weil ich dann mehr den Künstler kennengelernt habe oder die Person hinter dem Künstler, und ich dann in der Regel immer mehr positiv, ein bisschen eine positive Entwicklung hatte, wo ich sage, okay, das war jetzt nicht ganz so meine Mucke, aber okay, jetzt weiß ich, wo du herkommst, wer du bist und so, und das ist dann, kann ich mehr nachvollziehen.
Ah,
so. Nice. Und das ist ja auch das, was wir schaffen wollen. So, dass wir möglichst den Leuten, die bisher gesagt haben, also grundsätzlich auch Deutschrap, sind irgendwie alles Assis oder ach, nur Preuß oder nur, keine Ahnung, dass wir da so ein bisschen das öffnen wollen, um zu sagen, so, nee, das sind schon... Da steckt schon was dahinter, so, ja. Das sind schon, in der Regel sind es schon sehr, sehr coole und auch interessante Persönlichkeiten, die teilweise echt, so doof es klingt, aber schon eine krasse Background-Story haben, so, was sie durchmachen mussten, so. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, klar, und nicht bei allen, logisch, aber das ist schon krass, zum Teil. So, und das ist ja auch das Ding, warum wir es machen, unter anderem. Das ist
mega spannend. Und vor allen Dingen, wenn ich mir so die Gästeliste angucke, aller Personen, die bei dir waren, das reicht ja von Newcomer bis Megastar, von, keine Ahnung, poppigeren Sachen bis zu richtigen Straßenkram, bis zu dancehalligerem R&B, bla. Das heißt, die Persönlichkeiten, mit denen du dort konfrontiert bist, die sind eben genauso bunt. Also da ist keiner irgendwie genauso wie der andere. Hast du irgendwie beobachten können, dass sich über den Zeitraum der letzten zwei Jahre irgendwie dein Mindset ein bisschen geändert hat, eben dadurch, dass du so viel Kontakt und so intensiven Kontakt mit unterschiedlichen Personen hattest?
Nee, ich bin in Frankfurt groß geworden. Das heißt, ich habe sowieso Kontakt mit ganz vielen Persönlichkeiten und Menschen aller Couleur schon immer gehabt quasi. Und es war nie so, dass ich... dass sich das ja dadurch geändert hat. So, und ich glaube, das funktioniert so gut, weil ich diese Grundhaltung einfach habe. So, und mich grundsätzlich erstmal mit jedem unterhalten kann, egal wo er herkommt. Und wenn wir dann auf einem Level sind oder irgendeine Ebene gefunden haben, wo wir uns quasi austauschen können, dann ist das auch erstmal cool. Und ich, klar habe ich vielleicht eine private Meinung oder eine Haltung dazu, aber die lasse ich erstmal, die muss ich dir nicht gleich über dich ausschütten. Quasi so. Und du hast natürlich, außerdem kenne ich dich nicht. Du hast mir immer erstmal Chance, mir das Gegenteil zu beweisen. Oder beziehungsweise einfach mal zu zeigen, wer du bist. Und ich, in der Regel, gebe ich jedem erstmal, du bist bei mir auf 100%, du bist top cool. So. Muss man auch ein bisschen einschränken, wenn du halt schon weißt, er hat keine Ahnung, eine Anzeige, weil er Frauen geschlagen hat, so, dann ist es natürlich nicht auf 100, ne? Ist klar. Aber grundsätzlich erstmal begegne ich jedem erstmal höflich, nett, offen, freundlich, respektvoll, so. Mhm. Und dann schauen wir. Und das war aber schon immer so. Und das hilft, glaube ich, in diesem, wie du es gemeint hast, dass so unterschiedliche Couleur von Akteuren und Gästen da sind, mich auf die Jungs und Mädels halt einzustellen.
Geil.
Glaube ich.
Geil. Ich habe heute Morgen kurz nochmal in das Interview mit Gigo reingehört. Mhm. Und da ging es um Ghostwriting und
Songwriting.
Und über den ganzen Zeitraum kriegst du einen unfassbar tiefen Einblick in die unterschiedlichsten Mechanismen der Musikindustrie. Mhm. Hat dich das schon mal getriggert, dass du gesagt hast, okay, ich möchte noch weiter in diesem Feld irgendwie partizipieren, möchte mir vielleicht noch was Eigenes aufbauen, was anderes aufbauen neben der Sendung? Oder
wenn ich wie Naruto mich klonen könnte und Schattendoppelgänger von mir machen könnte, so, dann safe. So, ja. Aber ich habe einfach, also das, ich wüsste nicht, wo ich die Zeit hernehmen sollte tatsächlich. Mhm. So, und ich muss sagen, ich guck in dieses Deutschrap-Haus oder in dieses Musikindustriehaus immer so durchs Fenster jetzt rein. Mhm. Früher lief ich auf der Straße lang quasi vor der Sendung und habe halt quasi so ein bisschen mal reingeguckt und wusste, okay, da ist. Aber jetzt bin ich durch das Interview oder durch die Sendung, kann ich quasi durchs Fenster schauen, schon nah und mal sehen, wie es da ist und ach, da die Uhr und da. Und, aber drin bin ich noch lange nicht. So, das heißt, und diese ganze, was in der Musikindustrie da alles passiert, das ist so vielfältig und krass. Zum Teil glaube ich auch. Und weil ganz viele durch die Bank weg sagen, es ist einfach ein dreckiges Business. So. Also durchweg, keiner sagt so, das ist richtig super. Yeah. So, du kannst jedem vertrauen so, und es wird nur das Beste für dich gemacht. So, es ist halt im Endeffekt, es ist ein Business. So. Und Business ist in den seltensten Fällen sehr human, cool und dass nur das Beste für die Leute, die daran teilnehmen, gemacht wird, sondern da gibt es natürlich Leute, die haben ein gewisses Interesse, monetäres Interesse ganz, ganz oft und sehr stark. Und da gibt es dann auch ganz oft Interessenkonflikte, glaube ich. So. Und dann kommen noch Ego-Probleme, die da mit reinspielen und so. Und deswegen, man belächelt es ja so ganz oft, von wegen, dass dieses Loyalitätsthema, Verrat, engster Kreis und so weiter immer wieder Themen sind quasi in diesen Rap-Texten und so. Aber offenbar ist das sehr präsent, diese Themen.
Scheint einen Grund zu haben.
Scheint irgendwo einen Grund zu haben. Ich weiß auch nicht wo und wie, aber das scheint wohl einen Grund zu haben. So.
I see. Hättest du eine Idee, was du machen würdest, wenn du dich Naruto-mäßig klonen könntest?
Ich glaube, ich bin ein sehr großer Fan von Beat-Produzenten tatsächlich. So, weil ich würde auch sehr gerne die Jungs mal quasi im Interview haben, wobei es teilweise Gründe gibt, warum die sich im Hintergrund halten. Weil die das Schöne haben, dass sie quasi dieser ganzen Welt teilhaben können, aber nicht so im Spotlight stehen. So, ja. Mixo und MacLeod, Young Mash und Judy on the Beat, das ist so. Die können durch die Stadt laufen, glaube ich, und entspannt. So, fahren aber trotzdem, also haben trotzdem alle Benefits, so, ohne die negativen Seiten, gefühlt. Ja, deswegen wahrscheinlich geile Beats machen so und dann die Szene bedienen.
Nice.
So, das könnte ich mir vorstellen, so. Aber ich glaube, also, ja, Punkt.
Passiert das manchmal, dass Leute dich anschreiben, um dir entweder Musik zu schicken oder dich um Rat zu fragen?
Ja, passiert. Ich bin auch überrascht, dass das relativ schnell kam schon, weil, du hast jetzt gesagt, wir sind jetzt 2 Jahre da, aber wir waren ja relativ Young Gun-mäßig da unterwegs, wir kamen ja von der Ecke und das hat sich relativ schnell etabliert tatsächlich, dass das auch so gut funktioniert. Und klar, da kommen Leute, die wollen entweder Interviews haben, wollen vorstellig werden, wollen, dass ihre Songs gespielt werden oder einfach nur Feedback. So, das kommt schon vor. Ich versuche zu antworten zum Teil, wo es mir möglich ist, aber ich schaffe es einfach manchmal nicht immer. So. Und man muss dazu sagen, ich versuche, es war am Anfang ein bisschen schwierig, aber dieses Arbeit und Privat noch ein bisschen zu trennen. Mhm. Weil wenn ich es einfach laufen lassen würde, wie es am Anfang war, dann würde ich nonstop arbeiten.
Mhm. Ja.
Also konstant. Ja. So. Weil ich natürlich auch privat ein großes Interesse habe an Hip-Hop-Sachen und, ne, und, aber ich gucke natürlich immer mit so diesem Sendungsblick noch da drauf. Das heißt, wenn ich mir neue Alben anhöre, Interviews angucke und Ding, dann gucke ich mir die nicht einfach nur an, um mal zu erfahren, was, keine Ahnung, Savas wieder umtreibt, was für einen Wagen er gerade fährt, sondern notiere mir natürlich dann schon Sachen. Mhm. Und dann ist bis direkt wieder Arbeit so. Und dann mache ich es lieber nicht. Ich glaube, ich habe auf meiner Interviews, die ich gucken will, Liste, habe ich, glaube ich, 15 Interviews oder so, die ich mir alle noch angucken will, irgendwann. Aber die gehen halt teilweise einfach eine Stunde oder ein bisschen länger und ich denke mir, ja, irgendwann, wenn ich Zeit habe, aber die Liste wird einfach nur länger. weil ich ja, wie gesagt, schon aus Berufsgründen mir Interviews angucken muss, um mich auf Leute vorzubereiten oder Mucke anhören muss und so. Und da habe ich dann irgendwann versucht, einen Cut zu machen, mhm, weil das sonst ausgeatmet wäre.
Okay, so. kann ich gut nachvollziehen.
Ja.
Was treibt dich privat? Was machst du neben deiner Hip-Hop-Leidenschaft noch? Wie kann ich mir quasi den privaten Simon vorstellen, wenn er dann, wenn er es schafft, eben nicht mit dem Bleistift neben dem Interview zu haben?
Ganz, wie ganz normale Menschen auch. Tatsächlich, ich höre natürlich auch sehr gerne Mucke, einfach so. Ich habe jetzt tatsächlich gemerkt, dass ich wenig Zeit habe, mir alles anzuhören, was ich gerne wollen würde. Mhm. Aber natürlich Mucke hören. Ich hänge auf der Couch ab, gucke Netflix und Serien, gehe aus, so nicht mehr so viel in Clubs, nicht nur wegen Corona, sondern davor auch schon ein bisschen weniger. War aber lange Zeit einfach auch unterwegs am Wochenende und versuche meine Zeit einigermaßen zu nutzen, privat natürlich ein bisschen runterzukommen. Sport, sage ich immer wieder, ist eine gute Sache, die man mal machen könnte. Aktuell trainiere ich nicht zu trainieren.
Okay.
Darin bin ich sehr, sehr gut.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Sehr, sehr gut. Richtige Powersätze mache ich da. Okay. Richtige Powersätze. Sowas. Also ich glaube, das unterscheidet sich nicht viel von anderen. Ich habe jetzt nicht irgendwie noch ein geheimes Hobby, wo ich irgendwie mich künstlerisch betätige und Bilder male oder irgendwie, keine Ahnung, Autos schraube oder irgendwas. Das nicht tatsächlich. Sondern das ganz normal klassische.
Nice. Wir machen noch einen kleinen Sprung zurück und dann sind wir auch schon fast am Ende.
Easy.
Wie bist du überhaupt beim HR gelandet? Weil du hast Pädagogik studiert. So steht es jedenfalls in der
Bio.
In deiner Bio.
Ja.
Wie ist dein Weg?
Wie ist der Weg dahin?
Geradewegs oder doch eher in Umwegen zum HR gekommen?
Genau, ich habe Pädagogik studiert. Angefangen mit Sportwissenschaften und so, hatte dann Verletzungen, habe das aufgehört, bin dann rüber geswitcht auf Pädagogik und Psychologie, noch als Nebenfach und Soziologie und habe Studentenjobs gemacht. So. Irgendwann war eine Freundin von mir, eine Bekannte von mir, die hat quasi als studentische Aushilfskraft bei UFM gearbeitet schon, war am Hörertelefon, hat Promotion gemacht und die hat gemeint, die brauchen Leute, bei denen irgendwie kurzfristig zwei abgesprungen sind. Ich hatte noch in der Kita gearbeitet gehabt, so nebenbei her. Das lief aber auch aus. Das heißt, das Timing war super. Zum HR hatte ich eh immer schon Kontakt, weil ich da in der Nähe aufgewachsen bin quasi und irgendwie von mal beim Tatort durchs Bild laufen, Komparsensachen bis irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen, ich da immer mal schon mal wieder gemacht hatte so. Und deswegen war HR grundsätzlich immer so, ja klar. Und dann war UFM, ja du, ich suche eh gerade einen Studentenjob, warum nicht? Dann war ich quasi, hatte einen Studentenjob da, unfassbar viel Promotion gemacht, so, weil ich halt eh seit klein auf in der Eventszene und auf Events unterwegs war, deswegen war das quasi ein nahtloser Übergang im Endeffekt, dafür werde ich noch bezahlt, geil. und dann in der Eventredaktion gelandet, irgendwann ein Studium vorbei, dann war so Herz- oder Kopfentscheidung, machst du das, was du studiert hast, oder da war ich dann ungefähr 3 Jahre da quasi, hatte da gearbeitet. Team kennengelernt, Produkt kennengelernt, hatte viele Spätschichten gehabt so und war da mit dem Vorgänger bzw. einer ehemaligen Sendung Sounds, hieß die damals noch, UFM Sounds, die auch Musikspezialsendung war, die auch Interviews hatte mit internationalen Gästen, also nicht nur Deutsch, sondern alle möglichen. Da habe ich mir gedacht, ey, das ist cool, so, das ist Das ist an sich nice und an sich ist der Laden auch nice, einfach so, ja. Komm, probier mal. Bewerb dich einfach mal. Kannst immer noch, wenn du abgelehnt wirst, so machst du immer noch deinen Studieren den normalen Weg. Und dann hat es ein paar Leuten wohl gefallen, dass ich so, ja, du, man kann dich vielleicht sogar länger beschäftigen, so. Und dann ging es ein bisschen hin und her, da war ich in der Eventredaktion, habe da viel gemacht, auch dann Samstagabendsendung, Youth in Press Play, quasi irgendwie auch ins Leben oder mit ins Leben gerufen, sage ich jetzt mal, nicht nur alleine, aber bin halt quasi auf Akquise gegangen, habe die DJs ins Boot geholt, da, Kitsune auch, DJ Staff, DJ Lipster, so, die guten, guten Frankfurter Heads, so, support your local, war dann mir auch wichtig. Genau, und dann war ich da und dann, wie gesagt, interner Switch quasi, Team gewechselt, näher an das Warp-Programm, also an die aktuellen Sendungen geruckt, weil ich sonst immer sehr viel Projektarbeit gemacht hatte, so mit Events halt, langfristige Planung und so. Ja, und dann kam es zu dem besagten 2018-Jahr und dann kam ich zu der Sendung tatsächlich, weil es dann irgendwann hieß, in der Konzeptionsphase, als dann hieß, okay, ja geil, also bevor wir das Demo aufgezeichnet haben, war dann die Überlegung natürlich, wer macht das? So, und dann hatten wir schon überlegt, okay, wen gibt es denn in der Szene gerade, wen könnte man irgendwie ansprechen, so, wer vor allem authentisch ist, das soll nicht dieses, ne, das soll auf Augenhöhe sein und irgendwie, der sich auskennt in der Szene einigermaßen. So, dann habe ich tatsächlich, ich meine, komm mal, versuch schon das ganze Ding jetzt irgendwie ans Laufen zu bringen, so. Ganz ehrlich, wenn es darum geht, mit den Jungs zu sprechen und ein cooles Interview zu führen, so kann ich mir auch vorstellen. So, ja. So halb im Scherz, halb ernst, so. Und dann hat der Chef tatsächlich gesagt, so, ja, du, an dich habe ich tatsächlich auch schon gedacht. So.
Geil.
Und dann haben es noch ein paar andere Leute gesagt. Und dann haben wir so, okay, gut, dann machen wir das Ding. Und ich kann der Ich sein, so. Hab natürlich den Anspruch, dass das alles dem Rahmen entspricht, in dem es stattfinden soll, aber das ist ein großes Privileg, was ich da, aber ich kann jetzt das machen, was ich liebe, so, was ich früher gemacht habe, ich kann mich mit der Kultur und den Leuten beschäftigen und kann halt mit den Jungs jetzt sprechen, deren Alben ich früher gepumpt habe, so, oder immer noch pumpe, ja, also, und das, die sind ja, wie gesagt, in der Regel alle cool, so, ja, und wir schreiben ja teilweise, also man bleibt lose in Kontakt teilweise auch noch so, ja, das ist, das ist schon sehr nice und ich werde dafür bezahlt, dass ich mir Interviews angucke und Mucke höre.
Geil.
Ganz grob runtergebrochen ne? Aber natürlich noch ganz viel mehr, aber es gibt auf jeden Fall definitiv wesentlich schlechtere Jobs. So. Aber das ist, glaube ich, auch das Ding, warum ich da so viel Herzblut reinstecke, weil es sich teilweise nicht wie Arbeit anfühlt. Natürlich ist es Arbeit und auch gut kopfig, so, darüber haben wir jetzt wenig gesprochen, so, aber natürlich gibt es auch Stress und anstrengend und mit den Kontakten mit denen. Der Szene an sich ist einfach schwierig. So, da hat Verbindlichkeit eine andere Definition zum Teil. Aber es ist trotzdem super. Also es ist alles gut. All good.
Geil.
Wie der Podcast auch.
Geil.
Schöne Grüße.
Das war, finde ich, ein schönes Schlusswort. Bevor wir den Deckel komplett drauf machen, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest?
Habe ich was auf dem Herzen, was ich loswerden will?
Grüße.
Ja, natürlich, großer Dank an das ganze Team, an DJ Kitsune natürlich, an Philipp, an 385i, Samir und die ganzen Jungs dahinter, Chilo Abdi und Co., Alex Sesh natürlich und den Head, der immer nie genannt werden möchte. Und an das ganze Team natürlich und an den Support, dass wir das machen können und dass wir, und ich muss wirklich hervorheben, in der Redaktion, ich habe jetzt gesagt, ich mache das alles alleine. Da ist tatsächlich noch eine Redakteurin dabei, die Vanessa. Und die hilft mir in der Recherche. Die ist der Grund, dass ich keine Überstunden mehr machen muss.
Nice.
Die hilft mir und guckt sich die Interviews an und macht schon mal quasi ein bisschen Vorrecherche und hilft mir da wirklich. Weil sonst wäre das schon sehr tough. Gerade wenn es darum geht, so mit langer Historie oder lange Diskografien und so, das an den Start zu bringen, das wäre schon next level. Die habe ich jetzt am Anfang vergessen. Der gebührt auf jeden Fall großer Respekt. Und genau. Und der danke ich auf jeden Fall auch. Und natürlich den Jungs dahinter, die das wirklich machen, dass wir die Videos machen und dass wir es an den Start bringen. Und ich hoffe natürlich, dass das noch lange, lange weitergeht, so dass es weiter supported wird und ja, dass wir das einfach durchgängig weiter so machen.
Toll, toll, toll. Ich wünsche dir alles Beste.
Danke, danke.
Danke für deine Zeit und die nice Insights.
Danke für deine Einladung.
Wir sind draußen. Ciao.
Podcast Brudi.
Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast Brudi zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Joscha.
Podcast.